ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Folge 77 der Pinkelpause. Normalerweise sage ich hier immer Hallo Chris nach Aachen, aber du unverschämterweise ist mein Urlaub vorbei und du hast immer noch Urlaub, ne?
Naja, das ist ja kein Urlaub. Wir haben uns ja gesehen seit fast 2 Jahren zum ersten Mal wieder, haben wir uns gesehen, aber nicht in Deutschland, sondern im Urlaub. Und bei mir ist das aber kein Urlaub, sondern ich habe mich zurückgezogen zum Schreiben.
Das sah nach Urlaub aus.
Aber nur an dem Tag.
Ja. Okay. Bist du vorangekommen mit deinem neuen Buch? Läuft's? Ja. Bist du in der kreativen Schreibphase?
Schreiben ist ja immer schwieriger. Geschrieben zu haben ist hinterher schön, aber das Schreiben ist irgendwie mühsam. Und wenn man dann noch in so einem schönen Ort ist, dann hat man viel Ablenkung und muss man sich konzentrieren, aber ich komme voran.
Ist das, jetzt haben wir das schon angetriggert, ist das eigentlich schon ein großes Geheimnis, worum es da geht und wann es rauskommt? Oder darfst du von Verlagsseite schon ein bisschen was lüften? Ja, also ein Roman ist es nicht, ne?
Das ist kein Roman und es wird ein Ratgeber, es geht um urologisches Organ. Also es ist jetzt kein Hexenwerk, also es ist kein Konzeptbuch, sondern es wird ein Ratgeberbuch über ein urologisches Organ. Ja, kann ich, habe dir den Vertrag ehrlich gesagt nicht gelesen. Deshalb sage ich jetzt erstmal nichts.
Auch nicht, wann es rauskommt, ne? Wann hast du. Wann?
Doch, Frühjahr, okay. Also Februar 22.
Okay. Haben wir das mit dem Buch
hoch? Aber für die Leute, die sich nicht gedulden können, es gibt ja noch genügend andere Bücher, die man bis dahin lesen kann.
Ja, ich lese gerade den Männer-TÜV. Nicht die Männer-TÜV, genau. Sondern das neue Buch, was du mir geschickt hast, Männer Ü50. Auch wenn ich noch meilenweit davon entfernt bin, natürlich, wie du weißt.
Ja. Aber ich glaube, in dem einen oder anderen Kapitel hast du dich schon wiedergefunden,
Ja, 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 ja. Okay, wechseln wir das Thema. Wir haben heute wieder einen Gast, den du organisiert hast. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja. Ich stelle ihn erstmal ganz kurz vor. Das ist der Dr. Axel Jörg Potempa, also kurz Axel. Und der hat zum einen auch Bücher geschrieben, hat ähnlich so wie das bei mir auch begonnen hat, aus der Praxis Anekdoten berichtet. Und das erste Buch oder eins der Bücher hat den schönen Namen Was hat sie denn da geritten? Mhm. Und es geht bei ihm mehr um Sex, wie man an dem Titel schon ableiten kann. Der Axel ist nämlich nicht nur Urologe, sondern der ist auch ein ausgewiesener Sexualmediziner, hat also eine Praxis in München, die einen ganz großen Schwerpunkt darauf legt. Ich glaube, das wird er uns gleich noch genauer erläutern. Und der ist jetzt in diesem Jahr rauf und runter durch die Presse gegangen, der Axel, weil er nämlich ein Gerücht in die Welt gesetzt hat. Und über dieses Gerücht müssen wir heute ausgiebig reden. Und ich glaube, das Gerücht wird uns auch die nächsten Jahre, bis das sozusagen bestätigt oder aus der Welt geräumt ist, noch sehr, sehr, sehr stark beschäftigen. Das Gerücht lautet nämlich, man wird durch eine Corona-Infektion impotent. Mhm. Und mit dieser knalligen Aussage begrüße ich hier heute unseren Gast, Axel Jörg Potempa. Hallo Axel, grüß dich.
Hallo Chris, hallo Jochen.
Hallihallo.
Freue mich, bei euch zu sein. Bin gespannt auf eure Fragen und auf unsere Diskussion.
Ja, auch so kontrovers können wir ja gar nicht diskutieren, weil es noch nicht so viele Fakten einfach gibt. Aber denke, es ist schon mal wert, dass wir dieses ganze Thema mal beleuchten, weil es kommt schon so ein bisschen auch wissenschaftlich durch, dass da möglicherweise ein Zusammenhang bestehen könnte, muss man mal mit aller gebotenen Vorsicht an dieser Stelle sagen. Vielleicht erstmal zu dir, Axel. Du bist ja nun auch wie ich von Hause aus Urologe.
Ja.
Also so eine ganz klassische urologische Ausbildung im Krankenhaus gemacht und dich dann niedergelassen.
Ist das richtig? Ja, ich wollte eigentlich wollte ich Gynäkologe werden. Wir haben vorhin über ein männliches Organ gesprochen, was du ansprichst in deinem neuen Buch. Ich wollte eigentlich mich am Anfang mit dem weiblichen Organ beschäftigen. Habe tatsächlich auch ein paar Jahre Gynäkologie gemacht und auch Chirurgie. Und habe dann aber gedacht, Mensch, als drittes Fach dazu ist die Urologie was Geniales. Und da mein Vater Ordinarius in Urologie war und mein Bruder auch Urologe, habe ich gedacht, jetzt machst du noch mal ein Jahr Urologie. Und dann habe ich gemerkt, dass Urologie, also das ist einfach das beste Fach ist. Ja, absolut das beste Fach. Hat richtig schön viele Tabuthemen, ist spannend. Die Patienten sind extrem dankbar, wenn du ihnen hilfst. Genial, ich bleibe bei der Urologie. Und
das ist ganz vielen schon so gegangen.
Ja. Ich höre das ständig. Mein Schwager ist ja auch Urologe, ja. Und immer wenn man mit dem zusammensitzt und mal ein Bier trinkt, also alle Ärzte, aber es gibt keinen besseren als einen Urologen, das ist das Interessanteste. Ich höre es immer von allen. Unglaublich. Ja. Das ist wirklich schön zu hören.
Ja, sind ja auch die Kollegen.
Urologe als Radiomoderator geworden.
Nee, ist ja auch ein Witz, witzige Kollegen und es macht immer Spaß in der Urologie. Keine Frage.
Aber du hast es ja dann noch auf die Spitze getrieben, indem du dann dich noch weiter spezialisiert hast auf die Andrologie, also die Männerheilkunde und die Sexualmedizin. Wie ist das gekommen? Oder wie hat sich dein Praxisschwerpunkt so entwickelt?
In der Klinik wissen wir ja, dass über die Andrologie und über die Sexualmedizin relativ wenig gesprochen wird oder wurde, zumindest in meiner damaligen Zeit. Als ich mich niedergelassen habe, habe ich praktisch bei null angefangen, mit null Patienten und habe auch manchmal da gesessen und habe überlegt, was kannst du jetzt noch besonders anbieten, was vielleicht nicht jeder macht. Und dann kam die Zeit, als Viagra auf den Markt kam. Und das habe ich dann importiert. Und das ist dann auf einmal explodiert, dass die ganzen Patienten zu mir kamen und haben gesagt, wir würden das auch gerne mal probieren. Dann habe ich die PDE5-Firma, die anderen PDE5-Firma mit Studien begleitet und bin sozusagen reingekommen in diese sexualmedizinische Fragestellung, weil es halt einfach klasse war, dass man immer so 3-4 Jahre voraus ist, wenn man auch Studienleiter ist. Und das hat halt enorm Spaß gemacht. Und da ich Sex auch persönlich natürlich extrem liebe, habe ich gedacht, Mensch, es gibt viele, denen macht das vielleicht nicht so einen Spaß oder die haben Probleme und denen will ich helfen. Und das ist bei mir so, dass ich auch weiß oder einfach behaupte, dass es ja immer eine Partnerschaft ist, die Sex ausmacht. Deswegen habe ich auch viele Patientinnen, die mit sexualmedizinischen Fragen zu mir kommen und dabei hilft mir natürlich meine gynäkologische Ausbildung.
Du bist ja sogar mit einer Radiosendung bei Munich FM vertreten und die heißt Der Paartherapeut. Das heißt also, es geht ja dann noch weiter bei dir, also besonders nicht der Männerarzt, der Viagra verschreibt. Es geht ja noch in die sexualtherapeutische, paartherapeutische Schiene bei dir rein.
Ja, es ist so, dass ich gerade am Anfang eigentlich nur mindestens 1-Stunden-Termine mache, weil ich die Anamnese sehr ernst nehme und da bohre ich richtig tief. Und da frage ich auch nach Gewohnheiten, nach Vorlieben, nach Fetischen. Und auf die Art und Weise habe ich gemerkt, dass die Patienten, auch die Patientinnen, entweder wenn sie getrennt oder später als Paar auch kommen, gemerkt haben, oder dass man mit mir reden kann und dass ich oder dass sie Themen ansprechen können, die sie zu Hause nicht ansprechen können oder wo sie dann in einen Streit verfallen. Ja? Da bist du als Sexualmediziner ja manchmal nur als Moderator dabei, stellst ein paar Fragen oder lässt sie reden. Oft ist es so, dass sie die Lösung selbst finden, wenn du die richtigen Fragen stellst. Da musst du nicht immer groß medikamentös oder diagnostisch helfen oder therapeutisch dann helfen, sondern das Gespräch ist oft die Therapie an sich. Und das macht mir enorm Spaß.
Darf ich eine Frage stellen dazu? Erstmal habe ich das Gefühl, dass man natürlich für diesen Beruf dann in diesem besonderen Thema auch irgendwie ein bisschen was vom Psychiater haben muss oder zumindest Eigenschaften, sich tief in den Menschen einfühlen zu können, da was rauszuhören, ihn ja in die Hand zu nehmen. Braucht man da besondere Skills, um das zu können?
Ich glaube, du brauchst nur einen klaren Menschenverstand. Viele Urologen haben ja eine psychosomatische Grundausbildung zumindest. Und es ist so, dass wir im Laufe der Jahre, glaube ich, psychiatrische Erfahrung sammeln, Chris, oder? Wie siehst du das? Also, wenn man ein bisschen nachfragt und wenn man sich ein bisschen reindenkt in die Patientinnen und Patienten, dann bekommen wir nach vielen Jahren schon eine auch psychiatrische Expertise, die sich vielleicht nicht mit Analytik oder, ja, Analytik vielleicht schon, die sich jetzt nicht hochprofessionell auszeichnet, aber die einfach den klaren Menschenverstand mit den Patienten zusammen zu den Lösungen finden lässt. Also ich glaube, die psychologische und psychiatrische Expertise, die schaffen wir uns mit den Jahren selbst.
Dann habe ich noch eine Anschlussfrage. Ich glaube, dass es in der heutigen Zeit eine niedrigere Hemmschwelle gibt für Menschen, überhaupt mit so einem Thema zum Arzt zu gehen. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern zum Beispiel sagen, okay, ich gehe wegen solcher Probleme beim Sex oder so zum Arzt, das könnte ich mir nicht vorstellen. Hat sich das im Laufe der Jahre gewandelt?
Gut, vielleicht, weil es mehr in den Medien ist. Aber im Endeffekt ist es so, wenn der Mann zu uns kommt, hat er trotzdem noch eine enorme Hemmschwelle. Mhm. Die Frauen sind da wesentlich lockerer. Die erzählen manchmal Sachen, die wollte ich so genau gar nicht wissen. Also das ist schon irre. Also aber die Männer, die musst du halt einfach klar in der Anamnese sehr direkt nach Erektionsstörungen, nach Ejakulationsproblemen und solchen Sachen fragen. Und dann kommen die dazu. Natürlich, die Medien spielen eine Rolle oder auch 50 Shades of Grey, was in den USA eine Rolle gespielt hat, dass die Frauen auch wieder mehr aus sich rauskommen oder mehr ihre Wünsche geäußert haben. Das heißt, das sind bestimmt äußere Einflüsse, die das positiv bewirkt haben.
Ich kann aber nur bestätigen, dass wir auch als Urologen in den letzten Jahren immer mehr von den Organmedizinern zu, sagen wir mal, empathischen Begleitern der Patienten geworden sind. Und das wissen viele Patienten dann auch zu schätzen, dass man jetzt also nicht einfach nur in die Medikamentenschublade greift und eine Pille rausnimmt, sondern dass man versucht, auch auf psychologischer Ebene vielleicht oder auf paartherapeutischer Ebene der Sache mehr auf den Grund zu gehen. Jetzt könnten wir natürlich noch stundenlang über Sexualmedizin an sich sprechen, aber wir müssen zum eigentlichen Thema unseres Podcasts heute kommen. Und das ist ja dieses Gerücht, sage ich jetzt mal, dass eine SARS-CoV-2-Infektion, eine Impotenz auslösen kann. Wie bist du in deiner Praxis darauf gekommen, dass das so sein könnte? Wann kam in dir der Verdacht auf, Mensch, jetzt habe ich schon wieder einen, der sagt, ich hatte Corona und im zeitlichen Zusammenhang dazu ist bei mir die Potenz schlechter geworden. Wie? Also erzähl mal.
Also vor anderthalb Jahren, das war so im März 2020, habe ich mitbekommen, dass die Covid-Erkrankung eine generelle Entzündung im Körper, vor allem in den Gefäßen ist. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn es Lungen, Nieren, Herz angreift, dann greift es doch bestimmt auch dem Penis oder die Penisschwellkörper mit den empfindlichen Gefäßen, die da drin sind und auch den Hoden natürlich an. Habe aber lange nichts drüber gehört. Ich habe dann ab April 2020 einfach mal mir Stichworte zu den Patienten gemacht, habe sie gefragt, da gab es ja noch keine Impfung, ob sie von der Erkrankung gehört haben, ob sie schon selbst erkrankt sind und dergleichen. Das heißt, ich habe mir das automatisch mit in die Anamnese mit reingeholt und habe dann festgestellt, dass es doch einige Patienten gibt, die erkrankt sind und die hinterher vielleicht gar nicht direkt nach der Erkrankung, aber in einem zeitlichen Versatz. Ich habe damals gesagt, Mensch, 6 Monate später, das war so mein Limit, wo ich gesagt habe, wie ist es vom Long-Covid her? Ja? Post-Covid ist ja direkt nach der Erkrankung und normalerweise sagt man bei dem Long-Covid dann 3 Monate später. Aber ich habe gesagt, ab 6 Monate später, wenn dann eine Erektionsstörung aufgetreten ist, habe ich halt gefragt, waren Sie mal Covid-positiv, waren Sie erkrankt? Und so haben sich bei mir eben die Patienten angesammelt. Inzwischen sind es 67 Patienten, die positiv getestet waren, wovon 56 auch klinisch signifikant erkrankt waren und die dann mit einem zeitlichen Abstand von ca. 6 bis 8 Monaten tatsächlich eine erektile Dysfunktion entwickelt haben.
Das ist ja eine ganz wichtige Information. Also es handelt sich ja bei dem, was du festgestellt hast, nicht um die akute Infektion, die man ja zum Beispiel an der Lunge hat, wo auch die Gefäße entzündet sind, sondern offenbar um eine Symptomatik, die in den Bereich Long-Covid dann mit reinzuzählen wäre, wenn sich das so bestätigt.
Ja, die haben natürlich schon gesagt, dass es auch vorher schon losging. Mhm. Aber es, ich wollte einfach für mich so eine Grenze setzen, dass ich dachte, naja, das kann ja auch mal sein, wenn ich jetzt Corona habe, dann habe ich vielleicht auch so keine Lust auf Sexualität. Oder das kennen wir ja von Patienten nach einer radikalen Prostatektomie. Das kann ja dann einfach nur ein Side-Effekt sein. Aber deswegen habe ich es angesprochen, wie war es später? Hat sich das wiederholt? Sind sie wieder sexuell aktiv geworden und hat dann alles funktioniert? Und da kamen dann eben sehr häufig die Antworten, nein, das ist geblieben, beziehungsweise es ist noch wesentlich schlimmer geworden.
Und das waren Patienten, die praktisch vor der Covid-Infektion keine Potenzstörung hatten?
Genau. Das war ja eine Conditio, dass man praktisch vorher vollkommen potent war und die dann im Rahmen der Erkrankung oder eben danach diese Erektionsstörungen entwickelt haben.
Gibt es eigentlich da auch schon eine größere andere Datenbasis zu, die das unterstützen und bestätigen?
Interessanterweise habe ich mich damals schon gewundert, warum das keinen interessiert. Ich habe dann zum ersten Mal eigentlich im Dezember 2020 in Nature was gelesen, dass es eine chinesische Arbeitsgruppe auch untersucht hat und die dann Viruspartikel im Hoden und in Keimzellen, also in Tubuli, entdeckt haben. Erst im Juli diesen Jahres gab es eine Veröffentlichung aus Miami, dass die auch Viruspartikel in den Schwellkörpern gefunden haben. Also ich finde schon ziemlich lange, seitdem es die Erkrankung gibt, und ich war ein bisschen verdutzt, dass das vorher keinen so interessiert hat oder auch keiner systematisch angegangen ist.
Ich mutmaße aber auch mal, dass bei den Zulassungsstudien zum Beispiel für die Impfstoffe ja nach sowas auch gar nicht gefragt wurde, vielleicht, möglicherweise, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube tatsächlich, dass das jetzt alles mit Covid so schnell gehen musste, dass vielleicht auch solche Sachen gar nicht systematisch erhoben wurden vor, also zum Beispiel bei den Impfstoffzulassungen oder bei den Krankenhausaufnahmen, dass dann natürlich keine Sexualanamnese im Notfall in der Ambulanz dann gemacht wird und dann solche Erscheinungen dann erst später, so wie bei dir jetzt, als Fallberichte aufploppen. So, jetzt haben wir aber diese doch schon enorme Zahl an, jetzt allein in München, über 60 Patienten, die vorher potent waren und sechs Monate nach einer Covid-Infektion Potenzstörung haben. Das heißt also, es müsste ja jetzt irgendeine systematische Erhebung, Untersuchung geben, um dieser Sache weiter nachzugehen.
Ja, mir ist tatsächlich keine bekannt. Es kann natürlich sein, ich weiß, dass in einer italienischen Arbeitsgruppe den geringeren Testosteronwert untersucht gerade. Und dass die dann vielleicht parallel auch penile Defekte sich anschauen. Aber ich kenne tatsächlich keine Studie, die aktuell das systematisch aufarbeitet. Was nicht heißt, dass es nicht gibt, weil ich meine, das wird ja erst veröffentlicht, wenn es fertig ist. Ne?
Es ist ja sowieso so, dass wir das alles momentan nur retrospektiv, also rückblickend betrachten können. Man müsste ja eigentlich eine Studie machen, wo man Männer screent und dann in zwei Gruppen teilt und die Gruppe, die dann irgendwann eine Infektion bekommt, ist dann die Gruppe, die beobachtet wird, im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die keine Infektion bekommt. Man wird natürlich niemanden sozusagen willentlich einer Infektion aussetzen, um das zu beobachten. Aber beantworten wird man diese Frage, denke ich, nur wirklich können, wenn man das prospektiv machen würde, also vorausschauend. Aber was denkst du denn, welcher Mechanismus könnte dahinter stecken? Also, du hast ja eben schon angedeutet, mit den Blutgefäßen im Schwellkörper, da könnte der Haken sein, wenn so ein Problem auftritt.
Ja, bisher ist man ja immer davon Gefäßentzündungen ausgegangen, dann mit nachfolgenden Thrombosen. Das war ja eigentlich immer so jetzt bei den anderen Organen die Arbeitshypothese. Nachdem ich auch bei diesen Patienten, eigentlich bei den meisten meiner Patienten, auch den Testosteronspiegel und auch DHA und FSH und LH bestimme, ist mir aufgefallen, dass da auch ein Defizit entstanden ist. Besonders bei den Patienten, die eben diese ED entwickelt haben. Ja? Mhm. Und dieser Entzündungsprozess innerhalb der Gefäße, also im Endothel,
also Endothel
postuliert natürlich...
Mhm. Postuliert natürlich. Haben wir Laien als Zuhörer, ja, müssen wir
okay. Also Endothel, genau, sind die inneren, das sind die inneren Zellen, die praktisch die Gefäße innen auskleiden und die stoßen Stickoxid aus. Und dieses Stickoxid wird eigentlich ausgestoßen, wenn man Lust auf Sex hat. Dazu muss Testosteron aber auch da sein, damit man gut Lust bekommt, ja, also damit die sexuelle Stimulation überhaupt stattfindet. Dann wird über den Stickoxidausstoß, werden die Gefäße weitgestellt, es wird praktisch eine Kaskade in Gang gesetzt und dadurch kommt es zum verstärkten Bluteinstrom in die pinealen Schwellkörper und dadurch zur Erektion. Wenn jetzt dieser Stickoxidausstoß ausbleibt, weil zum Beispiel weniger Lust da ist, weil zum Beispiel auch weniger Testosteron ja vorliegt, auch im Rahmen von Entzündungen in diesem Endothel, gehe ich davon aus, oder das ist eine Vermutung von mir einfach, dass dadurch diese Kaskade mit den zyklischen GMP, also diese Kaskade, dass, oder dieser Mechanismus, dass die Gefäße weit werden und den Schwellkörper verstärkt mit Blut versorgen, um eine Erektion zu bekommen, dass dies gestört ist. Mhm. Und dadurch die Erektionsstörungen entstehen.
Ja, klingt alles sehr plausibel und das entscheidende Argument hast du ja auch schon gebracht. Es werden ja fast alle Organe irgendwo betroffen. Warum sollte der Penis ausgeschlossen sein davon, von dieser?
Ganz genau, ganz genau. Und wichtig ist eben auch, dass das Testosteron bei den Patienten deutlich niedriger ist. Wenn das Testosteron niedriger ist, dann ist es ja auch so, ich meine auch das DHA und das Testosteron sind ja wichtig, um dieses Stickoxid zu bilden in den Gefäßen. Und deswegen ist es so ein Kreislauf, der sich dann wieder schließt und leider zu der Erektionsstörung führt.
Das wenn ist wir so ein weniger... bisschen gemein auch, ne, mit dem Testosteron, weil es wird ja gesagt, wir Männer kriegen häufiger oder schwerere Verläufe, weil die Frauen haben hier schützende Östrogene, die einfach das Immunsystem besser unterstützen als unser Testosteron. Also wir kriegen praktisch wegen Testosteron eigentlich mehr und schwierigere Verläufe. Und dann kriegen wir zur Belohnung nach der Infektion dann einen Testosteronmangel.
Du hast vollkommen recht. Wir wissen ja, dass die Frauen bei weitem nicht so schwer erkranken, auch an der Corona-Erkrankung. Mhm. Das heißt, wir haben ja dann ein Problem, das Östrogen ist ja noch ein Abbauprodukt sozusagen vom Testosteron. Mhm. Ist ja ein Stoffwechselprodukt. Dadurch, dass wir dann weniger Testosteron haben, haben wir natürlich auch weniger Östrogen. Männer haben ja auch Östrogene. Aber wir bilden dann auch weniger Östrogene und haben dann den weiteren Nachteil, weil die Männer sind eben einfach mehrfach geschädigt, vollkommen richtig, dass wir dieses Östrogen nicht haben, was ja zusätzlich noch antioxidativ und entzündungshemmend auch noch wirkt. Mhm. Ja, das ist schade. Wir Männer, uns hat es dann mehrfach getroffen.
Jetzt spinne ich das mal weiter. Also gibt es denn die Überlegung, dass es möglicherweise auch auf die Fruchtbarkeit am Ende sich niederschlägt?
Die gibt es. Dadurch, dass das Testosteron weniger gebildet wird und das Testosteron wird ja im Hoden synthetisiert, also gebildet, gibt es Untersuchungen, die wirklich zeigen, dass die sogenannten Leydig-Zellen, das sind Zellen, die das Testosteron bilden im Hoden, und auch die Sertoli-Zellen, die die Fruchtbarkeit des Mannes, für die Spermaproduktion des Mannes, für die Spermiogenese wichtig sind. Und wenn diese Gefäße, die natürlich auch von diesem Entzündungsprozess mit betroffen sind, wenn diese Gefäße oder diese Tubuli, also diese Organe im männlichen Hoden, wenn die dann auch gestört werden oder durch eine Entzündung in ihrer Funktion eingeschränkt werden, führt es natürlich dazu, dass auch die Spermiogenese, also die Fruchtbarkeit des Mannes, deutlich nachlässt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt keine solche riesigen Menge an Patienten post-Covid, die dann wegen einem Spermogramm zu mir kamen, aber ich habe 17 Patienten, die tatsächlich eben in dieser Post-Covid-Phase sind und die auch ein ORT-Syndrom, also eine deutliche Fruchtbarkeitseinschränkung haben. Das ist natürlich immer so eine Sache. Wir wissen natürlich bei den Männern nicht, im Gegensatz zu den Erektionsstörungen, waren die vorher völlig gesund. Weil ein Spermiogramm wird nicht so routinemäßig gemacht, wie wenn ein Mann morgens aufwacht und merkt, er hat eine Erektion oder nicht. Ja, deswegen kann man das nicht so hundertprozentig einsortieren. Aber es fällt mir schon auf, dass eben zumindest jetzt bei mir 17 Patienten nach Covid ein ORT-Syndrom haben. Und das ist schon überdurchschnittlich, das muss man sagen. Ja, und 11 davon, das muss man auch sagen, 11 davon haben übrigens vorher schon Kinder gezeugt. Okay,
also möglicher ja. Zusammenhang. Und das wurde ja auch schon in dieser von dir schon genannten Nature, also Studie, die hochrangig publiziert wurde in Nature, schon gezeigt, dass ja. also Partikel von SARS-CoV-2 im Hoden bei 5 Verstorbenen nachgewiesen wurden, schon in der Anfangsphase von der Pandemie. Also das dringt offenbar, dringen die Viren da auch bis in die Hodenzellen vor. Zumindest wurden Partikel der Viren in Hodenzellen nachgewiesen. Also auch dieses Gerücht, also es ist heute wieder eine ganz furchtbare Folge, muss man ganz klar sagen. Also wir haben eine Impotenz, wir haben eine Unfruchtbarkeit, wir haben einen Testosteronmangel. Jetzt müssen wir irgendwie noch wieder die Kurve kriegen zu was Positivem. Und das wäre jetzt, glaube ich, die Behandlung, oder? Kannst du da was Positives vermelden? Ich wollte auf die Impfung abheben noch, weil da, glaube ich, können wir wirklich Entwarnung geben, dass also zumindest durch die Impfung solche Nebenwirkungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten sind. Also da gibt es sowohl Studien, die im JAMA publiziert wurden, als auch eine Entwarnung seitens des RKI, dass also solche Folgen bei der Impfung nicht dokumentiert sind.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen, also aus meiner Praxis raus. Ich habe ja 600 Patienten pro Jahr, die wegen Erektionsstörungen zu mir kommen. Und die frage ich natürlich auch, ob sie geimpft sind. Und da ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz geimpft. Und die, oder sag mal, die kommen ja wegen urologischen Problemen, nicht nur wegen Erektionsstörungen. Und ich habe meinen Blickwinkel auch auf eine Impfung mit eventuell folgender sexueller Funktionsstörung gelegt und habe überhaupt keine Parallele gefunden. Und muss sagen, du hast ja auch richtig gesagt, das RKI zum Beispiel hat ja auch klar dargelegt, dass es keine negativen Impffolgen in Form von sexuellen Funktionsstörungen gibt nach einer Impfung. Und ich muss ehrlich sagen, außer den leichten Impfnebenwirkungen, die ja bei allen Impfungen oder bei den meisten Impfungen mal 1, 2, 3 Tage hinterher entstehen können, habe ich bei meinen Patientinnen und Patienten, auch selbst bei mir, keinerlei wirklich massive, signifikante Impfwirkungen festgestellt. Ich weiß nicht, ob du da andere Erfahrungen hast.
Also ich habe da sowieso jetzt natürlich nicht das Patientengut, dass man das jetzt repräsentativ berichten könnte. Muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich natürlich jetzt nicht die Sexualanamnese mit dem Impfstatus so abgeglichen habe, wie du das vielleicht in der Anamnese machst.
Jetzt mal eine Frage von mir als Nicht-Arzt, sondern als neugieriger Journalist. Wenn ich mir das alles so anhöre, aber in den Zwischentönen gesagt wird, eigentlich haben wir noch gar nicht so viel da, das müsste untersucht werden. Ist es denn nicht an der Zeit, dass man da tätig wird, oder habe ich das gerade verstanden? Man ist schon tätig, es gibt nur noch keine Ergebnisse.
Es ist ja so, die Arbeitsgruppen, die Studien in der Richtung durchführen, die publizieren es ja nicht am Anfang, sondern die publizieren es, wenn sie zumindest mal Zwischenergebnisse haben. Ich kenne tatsächlich keine einzige Arbeitsgruppe. Aber das heißt natürlich nicht, dass man da jetzt auch trotzdem nachschaut. Ich bin eigentlich optimistisch. Denn das belastet ja die Patienten. Und am Anfang hat man wirklich natürlich die Erkrankung vor allen Dingen im Fokus gehabt und bei denen es um Leben und Tod geht. Bei der Sexualität geht es ja vor allem um Lebensqualität, was ich sehr, sehr wichtig empfinde. Ich glaube, dass da die Kollegen auch inzwischen hinten dran sind. Und ich glaube auch, dass jetzt im Rahmen der neuen Impfstoffe, dass da vielleicht die Sexualanamnese vielleicht doch einen Stellenwert bekommt.
Und man muss ja auch dazu sagen, Axel und ich, wir sind halt Arbeiter an der Front. Wir können immer nur, sagen wir mal, unsere subjektiven Eindrücke, so das nimmt zu, dieses Beschwerdebild nimmt ab, ne? Das ist häufiger berichten. Aber das heißt natürlich nicht, dass das jetzt sozusagen allgemeine Gültigkeit hat, was wir dann so an der Praxisfront erleben.
Ja.
Dann muss natürlich auch immer noch der Mechanismus dahinter erforscht werden. Und das passiert, glaube ich, gerade. Und da werden wir dann irgendwann an den Punkt kommen, dass man die Mechanismen versteht, dass man dann sieht, okay, das ist dann häufiger und dass das sich dann auch in den Krankheitsdaten, in den großen Krankheitsdaten dann niederschlägt. Und das sind aber Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen, sondern das sind Erkenntnisgewinne, die sich über längeren Zeitraum hinstrecken.
Stimmt. Also es ist ja so, man kann ja trotzdem auch diese Erektionsstörungen kann man ja erfolgreich behandeln. Bloß ich habe gemerkt, dass natürlich die Ansprechrate deutlich niedriger ist als
sonst. Das wäre noch eine interessante Frage. Also Viagra wirkt oder Sildenafil wirkt bei diesen Post-Covid-Impotenzen schlechter?
Wirkt schlechter, hängt natürlich teilweise auch mit dem niedrigeren Testosteronwert zusammen. Wie gesagt, das heißt, die Libido ist ja auch wichtig, sonst läuft es nicht. Sonst ist kein Stickoxidausstoß aus den Gefäßinnenwänden da. Und das Interessante ist, und das unterstützt so ein bisschen meine These mit dem Stickoxidausstoß, dass die PDE5-Hemmer, die NO, also den Stickoxidausstoß benötigen für ihre Wirkung, wirken schwächer. Auch wenn man Testosteron substituiert bei starker Reduktion. Aber das Alprostadil, also Muse und Vitaros, das heißt also, wo die Wirkung praktisch direkt am Schwellkörper eintritt, die also, wo man keine Lust braucht als Patient, wo man auch kein NO braucht, die wirken perfekt wie immer.
Mhm. Ja? Gibst du routinemäßig noch Arginin dazu, um den NO-Haushalt zu normalisieren?
Nein.
Oder
nein.
Testosteron und Sildenafil.
Das ja. Gut. L-Arginin hat zur Art Vorteile, weil es natürlich nochmal einen zusätzlichen Placebo-Effekt gibt es und viele Patienten lesen das ja, kriegen Werbung und sagen, kann ich das nicht auch noch dazu nehmen? Sage ich, klar können Sie es dazu nehmen. Das ist ja eigentlich ein Enhancer. Das heißt, das kann ja dann doch besser werden. Ja. Aber ist ein Katalysator im Grunde genommen. Aber ich glaube nicht ganz so daran. Aber natürlich als für einen Placebo-Effekt, der extrem wichtig ist. Der hat ja in unseren Studien gezeigt, als wir die PD5-Hemmer wirklich an den Patienten getestet haben, dass der Placebo-Effekt, also bei den Patienten, die keinen Wirkstoff hatten, bis zu 50% ging. Das ist ja irre. Also kennen wir ja auch bei Tumorerkrankungen. Das habe ich immer noch nicht verstanden, dass Tumore zurückgehen, auch dadurch bei den Patienten, die eigentlich gar keinen Wirkstoff bekommen, die in dem Arm, der wirkstofffrei ist, da bin ich manchmal total verdutzt.
Das ist unser Immunsystem, wird auch von der Psyche getriggert. Und wenn man denkt, man kriegt was Gutes, dann hat man eben diesen 20-prozentigen Placebo-Effekt.
Ja, das ist irre. Das ist toll. Aber das kann man natürlich zusätzlich noch mit einbringen, das ist klar. Deswegen hast du vollkommen recht, das L-Arginin wäre auch nochmal eine zusätzliche Verstärkung.
Axel, ich fand das ein super, super spannendes Thema, was auch viele gar nicht auf dem Schirm hatten oder für viele wahrscheinlich unsere Hörer, also komplett neu.
Da werden wir noch viel von hören, da bin ich fest überzeugt.
Das glaube ich auch, weil wenn es da, also wenn es dann auch noch um Fruchtbarkeit geht, hat das ja nochmal eine andere Dimension. Ne? Also da geht es ja nochmal gesellschaftspolitische Geschichten, also da bin ich sehr gespannt, was da noch an Schlagzeilen und Erkenntnisgewinn auf uns zukommt, die nächste Zeit.
Interessant ist
vielleicht, wo wird es als erstes präsentiert, Jochen?
Ja, hier.
In der Pinkelpause?
In der Pinkelpause, ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so ist es natürlich, ja.
Ja.
Interessant ist vielleicht eins noch, und zwar, dass Covid nach den aktuellen Daten nicht übertragen werden kann über das Ejakulat.
Ach, endlich die abschließende gute Nachricht. Die heben wir jetzt mal ganz, ganz
genau
hervor. Denn wir haben immer die Maxime, wir gehen aus dem Podcast mit einer guten Nachricht raus.
Ich hole jetzt noch eine gute Nachricht, Chris. Ich würde nämlich Axel nochmal zu einer zweiten Folge irgendwann einladen. Ich muss dieses Thema Sexualmedizin nochmal genauer erforschen.
Ja, klar. Und dieses Buch vorstellen, was hat sie denn da geritten?
Ja.
Sehr gerne.
Ja. Machen wir. Axel, vielen Dank. Und wir hören uns. Ne? Mach's gut.
Wir hören uns. Jochen, dir auch.
Dankeschön.
Gute, bis dann. Bleib
gesund. Hat Spaß gemacht.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, Spaß. Ciao.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.